herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet-Glauben-Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Ja, liebe Geschwister, herzlichen Dank für die Einladung, der ich sehr gern gefolgt bin. Trotzdem sind meine Gefühle gemischt und deswegen ein paar Worte vorweg. Der Umgang mit der Bibel ist ein Thema, bei dem wir alle reizbar sind. Und viele plagt mit Recht die Sorge, dass schlechte Antworten auf den Umgang mit der Bibel unseren Glauben schwächen. Frage aber, was sind schlechte Antworten? Und das sind die Antworten, durchaus unterschiedlich. Der eine fürchtet gesetzlichen Biblizismus, der den Glauben dann kalt und starr werden lässt. Der andere fürchtet schrankenlose Schriftkritik, die dann den Glauben leer und schwach werden lässt. Aber beide fürchten, dass der Glaube Schaden nimmt. Und wenn es dann um irgendeine Einzelfrage des Bibelverständnisses geht, immer so ein ganz nebensächliches Thema wie Auslegung des Schöpfungsberichts, dann springt der eine wild entschlossen in den Ring, um Kern und Stern des Glaubens wild entschlossen zu verteidigen, und der andere steht daneben, rollt mit den Augen und sagt, dass heutzutage doch für die Gemeinde Jesu andere Fragen viel, viel entscheidender sind. Beide. Und beide fürchten, dass der Glauben Schaden nimmt. Und beide sind gereizt. Sie merken, die Sache ist heikel. Und aus diesem Grund bitte ich Sie jetzt hier am Anfang um Ihr Vertrauen. Ich will nach bestem Wissen und Gewissen das zum Umgang mit der Bibel weitergeben, was ich als Christ und Theologe wahrnehme, was ich meine, verstanden zu haben und was ich als wahr und gesund für die Gemeinde Jesu und in ihr die SMD und ihren Auftrag erachte. Ich will von der Bibel erzählen und Wege zeigen, die zu ihrem Herzen führen. Und dabei trage ich jetzt nicht also einen 45-minütigen, wohlproportionierten Lexikonartikel vor, wo sozusagen jedes wichtige Thema mal mindestens einmal gestreift wird. Ich nehme mir das Recht, wesentliche Dinge wegzulassen. Das sage ich hauptsächlich den zünftigen Theologen unter uns, die mir nachher sagen werden, auf was ich alles nicht eingegangen bin. Ich lasse ganz, ganz vieles weg und ich erlaube mir gleichzeitig Dinge zu betonen, die vielleicht eher randständig sind, von denen ich aber meine, dass sie für uns und unsere Situation eine wichtige Bedeutung haben. Noch eine Vorbemerkung, während meiner Zeit am Tübinger Albrecht-Benger-Haus, da war ich oft zu Bibelabenden in ganz Württemberg unterwegs, in verschiedensten Gemeinden, darunter also kleinste Teilorte von irgendwelchen Teilorten von irgendwelchen Teilorten, über die er dann Google Maps nur noch über unbeleuchtete Waldwege geschickt hat. Und es bewegt mich bis heute, wie dieses Buch Menschen berührt, neu denken lässt und neu leben lässt. Ein Beispiel, ein Bibelabend in der Schwarzwaldgemeinde zu Matthäus 18, Jesu Gleichnis vom Schalksknecht, die Pflicht zu vergeben. Und nachher kommen Menschen und sagen, an diesem Abend hat sich bei uns etwas gelöst. Und wenn sie sowas mal erlebt haben, wie die Worte Jesu etwas lösen, dann verstehen sie auch, warum ich eigentlich viel lieber aus der Bibel erzähle und die Worte der Bibel nachspreche, als über sie zu sprechen. Und trotzdem, ab und zu ist es notwendig, mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, wir müssen uns einmal wieder klar werden, was ist das für ein Buch? Was ist die Art dieses Buches? Und was sind die Wege, die zu ihrem Herzen führen? Zum Herzen der Bibel. Und ich denke, 75 Jahre SMD sind Grund genug, diese Frage mal wieder zu stellen und zu beantworten. Also unser Denken, unser Umgehen mit der Schrift braucht Pflege. Und deswegen ist es gut, meistens mit der Bibel zu sprechen und ihre Worte nachzusprechen, aber auch gut, ab und zu einmal zurückzutreten und diese Fragen neu zu stellen. Ja, die Bibel und wir, ein Beziehungscheck. Frage, wer sind wir? Mit wir meine ich jetzt vorzugsweise eben Christen, Christinnen aus missionarischen Gruppen und Gemeinden, und zwar eher so aus dem akademischen Milieu, eben etwa aus der SMD oder von anderen missionarischen Studentengruppen. Und dabei habe ich jetzt eine Altersgruppe tatsächlich besonders im Blick. Ich will es aber nicht zu allgemein machen. Deswegen habe ich gedacht, ich konzentriere mich auf eine Altersgruppe. Und es sind die, die jetzt so etwa die jungen Akademiker stellen. Warum? Der Grund ist einfach der, dass das die Gruppe ist, die ich am besten kenne. Durch meine Arbeit im Albrecht-Bengel-Haus. Die meisten sind jetzt, das waren auch nicht nur Theologiestudenten dort, aber sind jetzt eben in den Anfängen ihres Berufs. Und die meine ich am besten zu kennen, meine dort die Denk- und Umgangsgewohnheiten mit der Bibel ganz gut einschätzen zu können. Und die anderen, die nicht zu dieser Gruppe gehören, werden sich entweder dort wiederfinden oder werden nachdenklich werden, warum sie sich dort gerade nicht wiederfinden. Insofern ist es gut, sich auf diese Gruppe mal zu beschränken. Das erste, der zärtlich-künstlerische Umgang zur Bibel, also das Beziehungscheck. Wie gehen wir mit der Bibel um? Was ist unsere Beziehung zu diesem Buch? Und hier könnte man jetzt ganz viel sagen. Und dass es diesen Zugang gibt, das belegen jetzt auch einige Veranstaltungen schon von heute Morgen. Und ich habe gerade vorhin mit jemand meines Alters gesprochen und wir haben beide erstaunt gesagt, das hatten wir früher nicht. Das hatten wir früher nicht. Und jetzt nur ein Beispiel für heute. Ich habe jetzt neulich die Arbeit einer jungen Professorin, die ist aus der Generation Y, in Ludwigsburg kennengelernt. Die hat einen Lehrstuhl und jetzt schon bei der Benennung des Lehrstuhls haut es mich um. Systematische Theologie und ästhetische Praxis. Und sie arbeitet schon lang im Gebiet der Visualisierung, schon davor der Visualisierung unter anderem biblischer Geschichten mit kleinen Videos. Geistlich kluge und sehr ansprechende Bilder. Und ich merke, dass heute unsere Beziehung zur Bibel hat viel mehr Kanäle bekommen, als es die noch zu meiner Zeit gab. Damals standen eben 3 Fragen auf meinem Stille-Zeit-Zettel, die ich dann so kognitiv zu beantworten hatte. Was lerne ich heute? Was habe ich heute über Gott erkannt? Was will ich heute in meinem Alltag ändern? Und so weiter. Und ich meine, die jüngere Generation hat hier mehr Wege entdeckt, die auch zum Herzen der Bibel führen. Das zweite, keine Lust auf alten Streit. Ich bin in der Vorbereitung auf diesen Vortrag an mein Bücherregal in meinem Pfarrbüro gegangen, Abteilung Schriftverständnis, und habe wahllos mal ein paar Bände der vergangenen 75 Jahre rausgezogen. Was wurde da nicht alles gestritten? Ich lese es mal nur ein paar Titel vor und ich bitte Sie, die Titel einfach zu genießen. 1954, 6 Sammelbände, Kerygma und Mythos, Diskussionen und Stimmen zum Problem der Entmythologisierung. Wer damit nichts anfangen kann, das war der Streit um Bultmann. 6 Bände. 1963, Gerhard Hauptmann, Alarm um die Bibel, warum die Bibelkritik der modernen Theologie falsch ist. 1965, Gegenschrift Willi Marxen, der Streit um die Bibel. 1974, Gerhard Meyer, das Ende der historisch-kritischen Methode. 1986, Eta Linnemann, Wissenschaft oder Meinung, Anfrage und Alternativen. 1998, wieder Eta Linnemann, Bibelkritik auf dem Prüfstand. 2002, das waren verschiedene Herausgeber, Liebe zum Wort, das Bekenntnis zur biblischen Irrtumslosigkeit als Ausdruck eines bibeltreuen Schriftverständnisses. Und so weiter und so weiter. Und doch nicht und so weiter, denn mit dem Jahr 2000, meine ich, hat sich etwas geändert. Im deutschsprachigen Raum werden jetzt plötzlich Bücher mit solchen Titeln seltener. Wo noch gestritten wird, da streiten die Autoren in der Regel um die Bibel im Zusammenhang mit ethischen Fragen. Aber über die Bibel und ihre Auslegung an sich wird seltener gestritten und das ist für mich ein ambivalentes Phänomen. Warum dieser Rückgang? Also natürlich nicht, weil man sich plötzlich einig geworden wäre. Man hat einfach aufgehört zu streiten. Kann man ja auch mal machen. Und es mag damit zusammenhängen, dass die Generation Y, wie ich sie während also meiner Begleitung Theologiestudierender kennen und auch schätzen gelernt habe und die jetzt die junge Akademikerschaft bildet, dass die viel friedlicher ist als die Generation ihrer Väter und Großväter. Da merke ich schon einen Unterschied zwischen der Generation, die mir vorausgegangen ist. Neulich hat ein Pfarrer meiner Generation zu mir gesagt, also der stammt aus einer bekannten schwäbisch-pietistischen Pfarrersdynastie. Und da gibt's mehrere, insofern habe ich jetzt nichts verraten. Und er hat zu mir gesagt, Clemens, ob das, was unsere Väter so alles gemacht haben, ob das alles so vom Heiligen Geist war. Die junge Generation, die sucht das Verbindende, sie will Gräben zuschütten, nicht aufreißen. Und frage zum Beispiel jetzt wie in diesem letzten Buch dort angesprochen, Fragen der Irrtumslosigkeit der Schrift, Schriftkritik, Schriftautorität und so weiter, die bleiben ihr oft eigenartig fremd. Warum? Weil sie praktisch missionarische Ziele für die Gemeinde Jesu verfolgt und weil sie für diese Ziele diese Fragen manchmal nicht nur für nicht nötig, sondern sogar als hinderlich empfindet. Ich kann mich noch gut erinnern an ein Abschlussgespräch mit einer Studentin im Bengelhaus, die dann gesagt hat, und der Satz klingelt mir bis heute im Ohr, das ist doch alles nicht so wichtig. Und die war von großer missionarischer Leidenschaft. Aber das ist doch alles nicht so wichtig. Und ich kann diejenigen, die diesen Satz mitsprechen, so gut verstehen. Ich kann verstehen, dass viele sagen, ich habe keine Lust mehr auf alten Streit. Das ist euer Streit, das ist nicht mehr meiner. Frage nur, gehört zu einer Herzensbeziehung zu diesem Buch nicht auch ein leidenschaftlicher Streit? Aber dazu nachher ausführlicher. Nächster Punkt, was mir auffällt, die Abnahme der Bibelkenntnis. Wir müssen auch über solche Sachen sprechen. Meine Beobachtung bezieht sich jetzt hier mehr auf die Gemeindewirklichkeit, ist aber auch in Studentengruppen sichtbar, so die klassische Bibelarbeit, die klassische bibelschriftgeprägte Andacht, die Bibelabende und auch so eine grundgute, hart erworbene Bibelgelehrsamkeit bei Theologen wie bei Laien ist seltener geworden. Ist einfach so. Da dürfen wir uns auch nicht schönreden. Momentan, den Eindruck hatte ich während dieser Bengelhauszeit, also viele Gemeinden besucht haben, erfährt das zwar wieder ein Comeback, aber trotzdem treffe ich noch in vielen Gemeinden auf das Problem, unsere Gruppenleiter kennen ihre Bibel nicht mehr. Die machen zwar Wahnsinnsgruppenstunden, aber sie kennen die Bibel nicht mehr und das ist jetzt eigentlich ein Problem dieser Generation, sondern der davor, die es sie nicht gelehrt hat. Nochmal, da scheint sich was zu ändern, aber ich glaube, dieser Ausfall und die Betonung eher des Erlebnisses und des Events, das wird uns noch lange Mühe machen, denn eine Beziehung zum Herz der Bibel wird durch schlichte Unkenntnis nicht einfacher. Nächster Punkt, das unklare Jesus-Bibel-Verhältnis. Es gibt kein Gespräch über Bibelverständnis, in dem nicht irgendwann irgendjemand sagt, aber im Letzten glauben wir doch an Jesus und nicht an die Bibel. Und wer will da Nein sagen? Und der andere zögert dann kurz und antwortet, ja schon, aber von Jesus weiß ich doch nur aus diesem Buch. Wenn ich auch wieder war. Also Jesus und Schrift, was ist das? Ist das ein Gefälle? Oder ist es eine Doppelspitze? Aber wenn es eine Doppelspitze ist, die Älteren wissen schon, dass es bei den Grünen auch gleich Probleme gab, muss man trotzdem die Frage stellen, ja, und in welchem Verhältnis stehen die zueinander? Sie stehen ja nicht nur einfach so nebeneinander. Und das bemerke ich als eine ungeklärte Frage, die so mitgeschleift wird. Und ich vermute, viele werden dem Satz zustimmen, ich stimme ihm zu. Im Letzten sollen wir natürlich Christus predigen. Und trotzdem müssen wir wissen, wie hängen Schrift und Christus zusammen. Und ich werde heute auch relativ ausführlich darauf eingehen. Warum? Weil ich merke, dass in innerkirchlichen und in innerfreikirchlichen Streitigkeiten oft Jesus wie eine Art Notbremse benutzt wird, wenn uns die Bibel anfängt, Mühe zu machen. Das ärgert mich dermaßen, dass ich nachher ausführlich darauf eingehen werde. Weil, und das hat jeder von uns aufgeschnappt, die Bibel hat uns ja nur was zu sagen, sofern sie Christum treibt. Ich fange nicht jetzt schon an, mich aufzuregen. Nächster Punkt, andere Offenbarungen. Auch das habe ich im Gespräch mit vielen Studenten oft gehört. Ist die Bibel denn jetzt die einzige Quelle, durch die Gott zu uns redet? Spricht Gott nicht auch direkt oder durch andere Quellen zu uns? Sicher, sie ist die wichtigste. Aber ist sie nicht trotzdem nur eine Quelle von Gottes Reden zu uns? Und besteht nicht auch durch diese Fokussierung auf die Bibel die Gefahr, dass wir Reden Gottes an anderer Stelle versäumen? Ich lasse die Frage jetzt so unbeantwortet stehen. Problem ist natürlich, das hemmt natürlich dann manchmal auch unsere Erwartungen an die Schrift. Dann, nächster Punkt, das neue Bewusstsein vom Alter der Schrift. Mir fällt auf, wie stark der Hinweis auf die Antike als Entstehungszeitraum der Bibel wieder eine Rolle spielt, verbunden dann auch mit kritischen Anfragen, ob man denn gerade ethische Aussagen aus der Bibel so unbesehen von damals ins Heute übernehmen darf. Also kurz und knackig gesagt, ist die Bibel noch zeitgemäß in allen ihren Aussagen. Das beschäftigt ganz viel. Die Frage bricht auf mit aller Macht. Wir haben also, wenn ich diesen Beziehungscheck versuche zusammenzufassen, wir haben ein widersprüchliches Bild. Auf alles werde ich jetzt auch nicht eingehen können. Ich hoffe, dass sich manches vielleicht indirekt klärt. Und im Folgenden möchte ich jetzt zu zwei Dingen reden, die für mich ganz wesentlich die Art der Bibel ausmachen und will, wenn ich über diese Art rede, dann auch jemals versuchen zu zeigen, wie dann gute Wege zum Herz der Schrift aussehen, wenn wir diese Art so sehen und annehmen. Das Erste, ihre unverhohlene Geschichtlichkeit, die tiefen Spuren der Geschichte, die die Bibel trägt. Und das Zweite, ihre Mitte, nämlich Christus. Und das ist nicht banal, wenn ich jetzt sage, dass es zur Frage des Umgangs mit der Bibel hilfreich ist, dieses Buch mal zu lesen. Wie viel Auseinandersetzung über die Bibel habe ich erlebt über der geschlossenen Bibel? Die können wir gleich abbrechen, das bringt nichts. Sondern wir müssen uns die Bibel selbst anschauen. Deswegen jetzt, dritter Punkt, die Art der Bibel, ich habe es mal genannt, nicht ohne ihre Geschichte. Und dann warum trägt die Schrift so tiefe Spuren der Geschichte? Zuerst zwei schlechte Antworten, ich ergänze noch, die uns bis heute schwer im Magen liegen. Jemand hat mal gesagt, wenn eine Generation eine Frage nicht beantwortet, beantwortet sie die nächste schlecht. Und das ist in einer Frage ganz sicher so gewesen, wenn man in die Theologie- und Philosophiegeschichte guckt. Und das ist nämlich genau diese Frage, warum trägt die Bibel unverhohlen tiefe Spuren der Geschichte? Warum sagt sie mit jedem ihrer Worte, ich bin geworden, in meiner äußeren Gestalt und in meinen Inhalten? Warum ist sie nicht einfach so schön zeitlos? Wer die Bibel in die Hand nimmt, der hält erstmal ein Buch der alten Welt in seiner Hand, Texte geschrieben in einem Zeitraum von vielleicht 1200 Jahren und keiner davon ist von uns aus gesehen jünger als etwa 1900 Jahre, geschrieben in alten Sprachen, von fremden Menschen, in alten Denkwelten und zum Teil aus sehr speziellen Anlässen. Und das Spannende für mich, die Bibel macht an keiner Stelle den Versuch, das zu verhehlen. Nirgendwo. Also man findet nicht nur bei intensiver Suche so ein paar geschichtliche Fingerabdrücke, die sind einfach da. Sie ist gesättigt von Geschichte durch und durch. Und dann die Frage, wie kann das sein bei einem Buch, von dem wir doch glauben, wie es im 2. Timotheusbrief heißt, sie ist inspiriert, wörtlich übersetzt, Gott gegeistet. Warum hat uns Gott nicht ein Buch in zeitlosen, eindeutigen Satzwahrheiten offenbart, das in einem Stück vom Himmel fällt? Was hat er gemacht? Ich habe erzählt, ich bin jetzt wieder Dorffahrer, habe auch mit der ganzen Verwaltung zu tun. Und für mich hat sich deswegen so dieses Bild der Bibel aufgedrängt wie eine Art Aktenschrank voll unterschiedlichster Schriften, zum Beispiel da drin die unvollständige, etwas unsortierte Korrespondenz eines Apostels namens Paulus mit Gemeinden in Südeuropa und der heutigen Westtürkei. Und das alles nur in Kopien. Wir haben noch nicht mal mehr die Originale. Und auf diese Frage, warum trägt die Schrift, diese Spuren der Geschichte in ihrem Gewordensein und auch in ihren Inhalten, haben zwei theologische Generationen verschieden, aber beide schlecht geantwortet. Und ich gehe darauf das ausführlich ein, deswegen, weil ich glaube, dass diese Antworten uns bis heute bestimmen. Die erste Generation, die ältere von beiden, die sogenannte reformatorische Orthodoxie, das war so der Zeitraum theologischer Lehre, so von der zweiten, dritten nachreformatorischen Generation bis hin Anfang des 18. Jahrhunderts, die haben das damals dominiert. Und die haben diese Frage nach der Geschichtlichkeit der Schrift als Verlegenheit empfunden und sie deswegen einfach nicht beantwortet. Es waren grandiose Theologen, aber an dieser Stelle waren sie blind. Sie haben die Spuren der Geschichte einfach geleugnet. Warum? Weil sie gesagt haben, zu einem heiligen, von Gott verfassten Buch passt es nicht. Der von Gottes Geist erfüllte biblische Autor ist im Augenblick der Niederschrift nur ein lebloser Frische, nur eine Leier, auf der Gott spielt. Er selbst als Subjekt spielt keine Rolle. Die ganze Geschichte, die er schon erlebt hat und so weiter, das spielt keine Rolle. Die Texte sind von Geschichte nicht berührt. So, jetzt sind aber so ein paar Probleme und die Orthodoxie hat es westfälisch gelöst, nämlich was nicht passt, wird passend gemacht. Ein Beispiel. Das hebräische Alphabet hat nur Konsonanten. also Theologen, ihr wissen das, oder andere, die Hebräisch gelernt haben, hat ursprünglich nur Konsonanten. Und der Text des Alten Testaments ist auch in dieser reinen Konsonantenform sehr, sehr eindeutig, aber eben nicht ganz. Aber eben nicht ganz. Für uns heute ist er nur deswegen eindeutig, weil man später so kleine Punkte und Striche hinzugefügt hat, die für die Vokale stehen. Die allerdings stammen ganz zweifelsfrei aus späteren Jahrhunderten. Das kann niemand ernsthaft bestreiten, tut es auch niemand heute. Die Orthodoxie damals musste das leugnen. Warum? Wenn sie das zugegeben hätte, dann hätte sie zugegeben, dass dieser Text eine Geschichte hat und dass er zu späteren Jahrhunderten vollkommener gemacht worden ist, als er am Anfang an war, und es ging nicht. Das war nicht denkbar. Matthias Flacius Illyricus. Ich versuche zu den ganzen Leuten Bilder im Internet zu finden, findet man auch, aber die sind dann, da sind dann Lizenzen drauf und so weiter. Ich als sparsamer Schwabe habe dann, egal. Matthias Flacius Illyricus, ein Schüler Luthers, der hat sich also leidenschaftlich gegen die Behauptung so einer späteren Vokalisation ausgesprochen, hat gesagt, also meine Meinung ist, diese Vokale oder sogenannte Punkte fanden sich mit den Konsonanten zusammen schon einst, vielleicht sogar von Adam an. Und alle Schriftsteller heiliger Schriften haben fehlerfrei und deutlich geschrieben, nicht nur mit Konsonanten, sondern auch mit Vokalen. Die, welche Gegenteiliges meinen, behaupten nicht nur Falsches, sondern sogar Verderbliches für die Gewissen und für die Kirche, welche mit solcher Gewissheit des Wortes Gottes gebaut wird. An späterer Stelle schreibt er sogar von einer, ich zitiere, teuflischen Hypothese. Noch ein Beispiel. In den vier Evangelien wird das Speisungswunder, Speisung der 5000, wird insgesamt 6-mal erzählt. Und wir merken leichte Varianten. Wir merken die Spuren der Überlieferung, die Eigenarten der jeweiligen Evangelisten. Die Orthodoxie verneint auch das und sagt, nein, das kann nicht sein. Die Speisung ist 6-mal geschehen. So wird es westfälisch gelöst. Und diese Methode verrät spätestens dann ihre Schwierigkeiten, wenn man versucht, sie auf die Varianten in der Kreuzigungsgeschichte anzuwenden. Und trotzdem, so sehr wir jetzt vielleicht auch amüsiert sind, das Problem ist ja da. Und jetzt kommt die nächste Generation, die Gegenbewegung zur Orthodoxie, die Aufklärer. Und die hat diese Frage nach den geschichtlichen Spuren der Schrift, die die Orthodoxie umgangen hatte, ist sie nicht umgangen, so hat sie aufgenommen, aber auf ihre ganz eigene Art und Weise beantwortet. Sie hat diese Spuren nicht zu, sondern aufgedeckt. Und damit gemeint, jetzt decken wir die Blöße der Schrift auf. Also sie hat auf die Geschichtlichkeit der Schrift hingewiesen in destruktiver Absicht. Das ist ja nur Geschichte. Jetzt war die Bibel, zumindest in der deutschsprachigen Aufklärung, dadurch nicht erledigt. Die deutschsprachige Aufklärung war eine sehr christlich geprägte Aufklärung. Aber sie sah jetzt ihre Aufgabe darin, in all diesem toten geschichtlichen Gestein die lebendigen Goldadern noch zu finden. Und jetzt sind wir bei dem, was Sie vielleicht gestern Abend gehört haben. Der Streit der SND, ist Gottes Wort in der Bibel enthalten oder ist es Gottes Wort? Die Aufklärung hat es ganz eindeutig beantwortet. Es ist darin enthalten und sie wusste auch ganz genau, was das Wort Gottes war. Das musste ja irgendetwas Ungeschichtliches sein, etwas Zeitloses, Vernünftiges. Ein Aufklärer kann nur mit Vernunftwahrheiten was anfangen, mit Geschichtswahrheiten nicht. Wer es mit Lessing ein bisschen auskennt, weiß, woher das kommt. Und für solche zeitlosen Vernunftwahrheiten bot sich eins ganz entspannt an, nämlich die Moral. Damals fanden wir das zeitlos. Also, jedem Menschen schon allein durch seine Vernunft zugänglich, finden wir die Moral in der Bibel sozusagen zur Unterstützung unserer eigentlichen menschlichen Schwachheit schriftlich niedergelegt. Eigentlich ist Vernunftwahrheiten und eine ordentliche Vernunftwahrheit müsste eigentlich auch die Vernunft selbst erkennen können, aber in der Schrift haben wir sie eben auch. Und das ist Gottes Wort. Die Bibel ist nicht Gottes Wort als Ganzes, sondern es findet sich hier und da in der Bibel dieses Wort Gottes. Damals hat man gesagt, in der Form moralischer Belehrung. Und jetzt berühmter Aufklärungstheologe Johann Salomo Semler, der schreibt, also der war bekannt für seinen etwas holprigen Stil, deswegen habe ich das hier auch nochmal so als Folie mitgebracht. Es ist mir unbegreiflich, wie es geschehen kann, dass nachdenkende Christen und sogar Lehrer, die nach ihrem Beruf helfen sollen, dass die heilsame Erkenntnis wachse, sogar heutzutage noch immer sich selbst hier verirren können und heilige Bücher oder Schriften der Juden einerseits und das Hier und Da nicht durch und durch darin enthaltene, mitgeteilte, eingekleidete Wort Gottes oder allgemeine moralische Belehrung an alle Menschen andererseits immer verwechseln. Das in eckigen Klammern habe ich, damit man es ein bisschen besser kapieren kann. Von dort kommt dieses schale Kernmodell. Von dort kommt es. Eine heilige, vernünftige, überzeitliche Wahrheit, das Wort Gottes. Und das ist enthalten, eingekleidet, mitgeteilt in einer geschichtlichen Schale. Und die muss dann sogar zerbrechen, damit der Inhalt klar wird. Und jetzt merken Sie, merkt ihr, was uns bis heute beschäftigt. Das hat hier so seinen Anfang genommen. Und für die Aufklärer war dieser Kern die Moral. Anderes ist natürlich auch denkbar. Und es ist spannend, dann auch die Jahrhunderte dann mal durchzugehen, was dann manchmal für diesen Kern stehen konnte. Ich möchte nur ein besonderes Beispiel aus unseren Tagen noch anführen, weil uns das so häufig begegnet. Die Bibel und was heute noch geht, das heute als Norm, ist eine ganz besondere Variante dieses Schale-Kern-Modells, nämlich die Unterscheidung zwischen dem, was ist innerhalb der Bibel heute noch akzeptabel und was geht nicht mehr. Es geht also nicht um den Aufweis ewig gültiger Vernunftwahrheiten. Die Goldader in der Schrift, die man finden möchte, ist jetzt auch was Geschichtliches, aber ein bestimmter Punkt in der Geschichte, nämlich das Heute. Und das Heute entscheidet dann, was noch geht und was nicht mehr geht. Und ich kann mich da an viele Diskussionen erinnern, in innergemeindlich hauptsächlich. Sühne, Tod Jesu geht heute nicht mehr. Ich frage dann immer, warum es gestern ging. Geht heute nicht mehr. Oder, ich werde noch ein paar Beispiele bringen, aber zum Beispiel auch ein biblisches Eheverständnis geht heute nicht mehr. Und ich möchte ein bisschen, weil es so verbreitet ist, darauf eingehen, warum das so schwierig ist mit diesem Heute. Das eine ist, das Heute ist ein schillerndes Ding. Je nachdem, in welchem Alter, welcher Bildung, welchem Land und welcher sozialen Schicht ich mich vorbefinde, da können die heute sehr differieren. Jean Paul hat unter anderem aus diesem Grund gesagt, verabschiedet euch von dem Begriff Zeitgeist. Es gibt viel zu viele unterschiedliche Heute. Wenn mir jemand sagt, das und das geht heute nicht mehr, dann kann ich nur sagen, also wenn es für dein Heute nicht geht, mag das so sein. In meinem funktioniert es ganz ordentlich. Das ist das eine. Das zweite, was mir so Mühe macht mit diesem Heute, dieser leidenschaftliche Bezug auf das Heute, der verleitet dazu, sowohl das Heute als auch die Vergangenheit enorm zu vereinfachen, damit man es besser voneinander absetzen kann. Und in der Bibelauslegung führt es dann gerne zu sehr vereinfachten historischen Totalurteilen. Zum Beispiel die ganze Antike kannte nicht. Die Menschen damals konnten sich nicht vorstellen, das und so weiter. Ich kann nur sagen, wer sich an dieser Norm des Heute orientieren will, der muss aufpassen wie ein Schießhund. Zum Beispiel die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele. Wie oft kann man hören, das kann man heute nicht mehr glauben. Warum? Weil es doch längst vergangener griechischer Philosophie der Antike entstamme. Ich kann nur sagen, Vorsicht, der auch heute noch so beliebte Gegenentwurf der Ganztodtheorie ist in der damaligen griechischen Philosophie auch schon vertreten worden. Deswegen Vorsicht mit dem Heute. Und dann das Dritte. Warum ist das so schwierig? Das Datum, an dem eine Aussage getroffen wird, ist vollkommen unerheblich dafür, ob sie wahr ist oder nicht. Und dazu Chesterton, also Klammer auf, verkauf alles, was du hast und liest Chesterton, Klammer zu. Wir haben ihn hier. Der hat mal gesagt, wenn man heutzutage von Wundern erzählt, dann spricht immer irgendjemand den Satz, aber mein Lieber, wir leben doch im 20. Jahrhundert. Also Chesterton schrieb darüber 1928. Und er fährt dann folgendermaßen fort, man sollte doch besser einen kleinen Kurs in Philosophie auf sich nehmen, als sich eine so fürchterliche Blöße geben. Es ist im Grunde noch unsinniger und bedeutungsleerer als etwa zu sagen, aber mein Lieber, jetzt ist doch Dienstagnachmittag. Wenn keine Wunder geschehen können, dann ebenso wenig im 20. wie im 12. Jahrhundert. Wenn aber Wunder möglich sind, dann kann niemand beweisen, dass sie zu einer bestimmten Zeit unmöglich sind. Wir sind oft auch mit dem Heute, oder mir begegnet es oft, wir sind dann auch nicht ganz ehrlich. Ein württembergischer Amtsbruder, das sind halt die, mit denen ich im Moment am meisten Kontakt habe, deswegen kommen da immer diese Beispiele. Der sagte mal zu mir, wir können die Ehe von Mann und Frau heute nicht mehr als göttliche Ordnung ansehen, wie noch die Bibel und die Bekenntnisschriften. Die letzteren sind ja schon 500 Jahre alt. Ich habe ihn dann gefragt, wie steht es eigentlich mit der Rechtfertigungslehre? Die steht auch in diesem 500 Jahre alten Buch. Willst du die auch zum alten Eisen legen? Nein, natürlich nicht. Und plötzlich wird es wieder schwierig mit dem Heut. Zurück zu den geschichtlichen Spuren der Schrift. Wie jetzt mit denen umgehen? Und deswegen das Erste, ein Wechsel der Sichtweise, die Geschichtlichkeit der Schrift als Ausdruck der göttlichen Gnade. Noch einmal, die Art der Bibel, also diese unverhohlenen Spuren der Geschichte, die waren sowohl für die Orthodoxie als auch für die Aufklärung eine Verlegenheit. Sie haben diese Verlegenheit verschieden gelöst. Aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, Verlegenheiten machen eine Herzensbeziehung schwer. Und ein Weg zum Herz der Schrift ist es meines Erachtens, gerade diese Art der Bibel nicht als Verlegenheit, sondern als Zeichen der Gnade Gottes zu erkennen. Und ich nenne zwei Namen der deutschen Philosophie- und Theologiegeschichte, die genau diesen Weg beschritten haben. Es war Johann Georg Hamann, Zeitgenosse, Freund und schärfster Kritiker Kants. Und später dann Adolf Schlatter, Tübinger Theologe, gestorben 1938. Was war für die jetzt wichtig bei dieser Frage? Wie wollen die sie beantworten? Gerade daran, dass die Schrift Spuren der Geschichte trägt, in ihrem Werden und auch in ihren Erzählungen, merke ich, dass es ein Buch Gottes ist. Und dieser Weg, dieser Wechsel der Sichtweise ist kein billiger Trick. Ich weiß noch, dass ich meiner Studentengruppe einen Vortrag zum Thema gehalten habe. Und danach wurde mir vorgehalten, weil du die Geschichtlichkeit der Schrift nicht wegdiskutiert bekommst, willst du uns jetzt halt zwingen, sie zu mögen. Nein, das ist kein Trick, sondern diese Sichtweise entspricht dem, wie Gottes Geist wirkt. Und das ist jetzt wichtig. Es entspricht dem, wie Gott durch seinen Geist wirkt, wie er auch auf Menschen wirkt und wie er eben eine Bibel wirkt. Denn was tut der Heilige Geist? Nach Römer 1,4 ist der Heilige Geist der Geist der Heiligung. Das heißt, heiligen ist sein Amt. Nicht ersetzen oder platt machen. Heiligen ist was anderes. Heiligen nimmt einen Mensch in seine Hand und verändert ihn, aber diesen Menschen. Er wird nicht durch irgendetwas anderes ersetzt. Der Geist der Heiligung ist, Zitat jetzt von Schlatter, kein Zerstörer des Menschlichen. Auch nicht in der Entstehung Heiliger Schrift. Wir hatten vorhin, deswegen habe ich hier nochmal diese Bilder gezeigt, wie hat die Orthodoxie damals gedacht vom Menschen, wenn er biblischer Autor ist? Ein Griffel oder eine Leier? Und jetzt bei Hamann finden wir ein neues Wort, der hat gesagt, nein, der biblische Autor ist ein Menschgriffel. Ist ein Menschgriffel, kein lebloses Schreibgerät, keine leblose Leier. Das, was ein Jeremia, ein Matthäus, ein Johannes und so weiter, was diese Menschen sind und was an ihrer Geschichte mitbringen, wird nicht getilgt, sondern geheiligt. Und das ist ein Unterschied, wie Tag und Nacht. Das menschliche Bewusstsein, der menschliche Wille, das, was einen Menschen formt, das wird nicht entfernt und die Leerstelle mit Gottes Wort ausgefüllt. Es wird geheiligt. Schlatter hat gesagt, es teilt die Verheißung Jesu den glaubenden Geist so zu, dass sie durch ihn geboren, nicht vernichtet werden. Sie soll vom Geist ihr Leben haben, nicht als willenlose Werkzeuge zur Leistung gebraucht werden, die ihrem eigenen Bewusstsein und Willen fremd sind. Also die geschichtlichen Spuren der Bibel sind deswegen keine Verlegenheit. Die Bibel entstand aus geistgewirkter Geschichte und sie erzählt von geistgewirkter Geschichte. Und da Geschichte Geschichte wirkt, wirkt sie auch noch heute auf uns und wirkt unsere Geschichte durch alte, uns manchmal fremd erscheinende Geschichten. Wenn die Bibel bloß ein vom Himmel gefallenes, zeitloses Buch wäre, wäre sie heute längst veraltet. Weil sie aber ein Buch ist, an dem Gott durch seine Gnade Geschichte geheiligt hat, an dem, wie sie entstanden ist und in dem, was sie erzählt, deswegen ist sie heute noch so top aktuell. Und wenn wir versuchen, das zu verstehen, dann nähern wir uns auch ihrem Herzen. Und ein weiterer Weg, der sich für mich daraus ergibt, ist erst einmal ein grundsätzliches Ja zur geschichtlichen Erforschung der Schrift. Ich weiß um die ganzen Probleme. Wer Lust hat, sein Seminar noch zu wechseln heute Nachmittag. Da werde ich über solche Dinge sprechen. Aber das ist wichtig, auf diesen Punkt nochmal einzugehen, weil sie, warum uns das Mühe macht, das hängt mit dem zusammen, was ich vorher versucht habe, Philosophie- und Theologiegeschichtlich kurz zu skizzieren. Die Orthodoxie hat geleugnet, dass es diese Geschichte gibt. Es gab also überhaupt keinen Grund, sie zu erforschen. Und die Aufklärung hat sie zwar fleißig erforscht, aber in destruktiver Absicht. Und das macht natürlich einem frommen Bibelleser nicht gerade Lust, sich mit der Erforschung der Geschichte zu beschäftigen, der Geschichte der Schrift. Übrigens ein sehr, sehr deutsches Problem. Wenn es aber wahr ist, dass Gott bestimmte Geschichte geheiligt hat, dann ist es erstmal nur folgerichtig und geistlich gesund, diese Geschichte zu erforschen und zu erhellen. Noch einmal, ich weiß, dass es oft schlecht, manchmal sogar zerstörerisch gemacht wird. Mit fragwürdigen Mitteln, fragwürdigen Prämissen. Dazu mehr später. Aber das ist der schlechteste Grund, es dann gar nicht zu tun. Sondern wir müssen es gut tun. Und ich erinnere mich dankbar an gute Lehrerinnen und Lehrer der Heiligen Schrift. Aus meiner Studienzeit, manche auch aus SMD-Kreisen. Ich nenne nur Klaus Hacker, von dem ich viel gelernt habe. Die SMD hat in ihren 45 Jahren viele gute Lehrer der Heiligen Schrift gehabt, die diese Arbeit gut und förderlich besorgt haben. Nächster Punkt. Nächste Art der Bibel, Jesus Christus als die Mitte der Schrift. Ich habe jedes Zeitgefühl verloren. Wenn ich merke, es wird ein bisschen eng, dann lasse ich einfach jedes zweite Wort weg. Also fünftens, die Art der Bibel, Jesus Christus, die Mitte der Schrift. Ein kleines Gedankenexperiment für Sie alle. Stellen Sie mal vor, jemand, der noch nie eine Bibel in der Hand hatte, kommt auf Sie zu und fragt Sie den schlichten Satz, was steht denn da drin? Und der Mann hat nur für 2 bis 3 Minuten oder Sätze Geduld. Und spätestens dann merken Sie, ich hätte mich mal mit dieser Frage beschäftigen sollen. Was ist eigentlich die Mitte der Schrift? Man kann natürlich auch sagen, das ist alles gleich wichtig, Sie müssen einfach das Buch durchlesen, aber dann haben Sie ihn verloren. Sie müssen auf die Frage antworten können, wir müssen auf die Frage antworten können, um was geht es in diesem Buch? Was ist Kern und Stern dieses Buches? Und die Frage ist, wie so vieles in der deutschsprachigen Theologie natürlich umstritten. Warum? Weil, und das ist natürlich nicht ganz unbegründet, so eine festgestellte Mitte könnte ja unter der Hand wieder ein Kriterium werden, um Kern und Schale zu unterscheiden. Und trotzdem, dieses Risiko gibt es, aber trotzdem müssen wir sagen können, wo ist die Mitte? Denn wenn ich von einer Sache und auch von der Bibel nicht sagen kann, wo ihre Mitte ist, dann kann ich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich gar nichts von ihr sagen. Dann kann ich nicht sagen, wo sie anfängt und aufhört, wo ihre Ränder sind. Wir müssen sagen können, um was es in ihr letztlich geht. Und meine These jetzt einfach mal die, so wie ich es hier hingeschrieben habe, die Mitte der Schrift ist Jesus Christus, in dem sich Gott seinen Menschen offenbart hat. In Jesu Person, Verkündigung, Handeln, Leiden, Sterben, Auferstehen und Wiederkommen. Ohne diese Mitte wäre es nie zu den Schriften des Neuen Testamentes gekommen und ohne diese Mitte hätten wir alten Heiden nie erkannt, dass das Alte Testament heilig ist. Und diese Mitte lässt sich sowohl aus der Schrift insgesamt erheben, als auch durch ein bestimmtes Jesuswort gut deutlich machen. Ich lese aus Johannes 5, Vers 39. Jesus streitet mit den Juden über die Legitimation seines Anspruchs und in diesem Streitgespräch sagt er folgenden für uns ganz wichtigen Satz. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist, die von mir zeugt. Aber zu mir wollt ihr nicht kommen, dass ihr das Leben hättet. Sie ist, die von mir zeugt. Also nach Jesu Worten ist die Schrift ganz wesentlich ein ausgestreckter Zeigefinger. Es ist ihr Wesen, auf Christus zu verweisen, ihren Zweck. Und ganz in diesem Sinne heißt es dann auch in 2. Timotheus 3,15 an Timotheus, dass du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Dazu ist sie da. Das Beunruhigende an den Worten Jesu ist, dass er mit der Möglichkeit rechnet, dass man die Schrift hoch verehrt, wie seine Gesprächspartner, in höchstem Maße, ihr Ziel aber völlig verfehlt. Es gibt eine hohe Schriftverehrung, die die Schrift trotzdem verfehlt. Denn rechte Schriftverehrung bedeutet letztlich, ihrer Weisung zu gehorchen und den Weg zu Christus zu gehen. Sagen, der Gang zu Christus, den uns die Schrift weist, ist die beste Schriftauslegung und das beste Schriftverständnis. Und natürlich müssen wir auch über ihre Autorität reden, über ihre Glaubwürdigkeit und so weiter. Aber alle diese Dinge bleiben sinnlos, wenn wir in ihr nicht letztlich diesen ausgestreckten Zeigefinger auf Christus hin erkennen und diesen Weg einschlagen. Ein Zitat von George MacDonald, überspitzt, aber ich bringe es ja einfach mal. Hierin wird der Bibel großes Unrecht getan. Sie beansprucht nirgends als das Wort, der Weg, die Wahrheit betrachtet zu werden. Die Bibel führt uns zu Jesus. Wenn jetzt manche unruhig werden, ich weiß, komm gleich dazu. Und deswegen gibt es auch manche Theologen, die es in ihren Lehrbüchern, in ihren theologischen Lehrbüchern so machen, dass sie zuerst von Christus lernen und dann von der Bibel. Weil sie sagen, ich kann die Bibel eigentlich nur recht verstehen, wenn ich vorher weiß, von was sie zeugt. So, und jetzt die Frage, Jesus und die Bibel, Gefälle, Doppelspitze? Ich glaube, die Formulierung ist gar nicht so gut, wie ich zuerst dachte. Die ist irreführend, weil ich fürchte, man denkt da so an eine Doppelspitze in der Firmenleitung und die Hintergrundfrage ist immer die, was, wenn es mal knarrt, wenn es zu Problemen kommt. Aber das ist hier nicht die Frage. Also wer hat im Zweifelsfall das Sagen? Das ist hier nicht die Frage, sondern es geht hier um zwei unterschiedliche, aber einander engstens zugeordnete Ämter. Die Schrift ist der ausgestreckte Zeigefinger. Und sie wird missverstanden, wenn sie in diesem Amt nicht gesehen wird. Sie ist kein Selbstzweck. Und Jesu Amt ist es, unser Richter und Retter zu sein. Und als solcher bestimmt er letztlich auch das Wesen der Schrift. Aber wenn Jesus letztlich das Wesen der Schrift bestimmt, dann müssen wir immer noch fragen, was heißt es jetzt, was heißt es für die Auslegung? Und im Folgenden komme ich jetzt, wie gesagt, ich habe jedes Zeitgefühl verloren, deswegen nenne ich von den zwei populären Fehlgriffen nur einen. Das ist das, der mich so sehr ärgert. Also, wer von Ihnen, von euch gerne kirchliche Verlautbarungen liest, der findet dort immer wieder die Formel, was Christum treibet. Das begegnet einem derart häufig, dass ich hier drauf eingehen muss. Denn diese Formel hat eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte hingelegt. Also die finden Sie in jedem Gemeindeblatt, in vielen, wie gesagt, auch kirchlichen Verlautbarungen. Wenn Sie die mal bei Google in Anführungszeichen eingeben, Sie haben zigtausend Treffer. Sie stammt, je nachdem, wer sie zitiert, wahlweise von Luther oder irgendeinem anderen Reformator. Und sie bedeutet, so die Liebhaber dieser Formel, dass man sich an dem orientieren solle in der Schrift, was dem Geist Jesu am ehesten entspricht. Also Luther hätte mit dem, was Christum treibet, einen Maßstab formuliert, auch aus der Schrift selbst gewonnen, an dem sich wiederum alle Aussagen der Schrift selbst messen lassen müssen. Und nur dasjenige, was Christum treibt, das ist dann für Lehre und Leben maßgeblich, alles andere nachrangig oder sogar hinfällig. So wird diese Formel gebraucht. Und darauf müssen wir eingehen, weil der Anspruch ist immerhin, es stammt von Luther. Sie merken, jetzt sind wir tatsächlich bei so einem Jesus-Schriftgefälle ganz klar hierarchisch abgestuft zugunsten eines Jesus-Prinzips, das uns dann an schwierigen Schriftaussagen sicher vorbei navigiert. Auch hier rate ich es mal bei Luther nachzulesen. Denn Luther hat es uns durch Jesus keineswegs einfacher gemacht mit der Schrift. Wo stammt die her? Sie stammt aus den Vorreden zum Neuen Testament. Luthers Vorrede zum Jakobusbrief, den hat Luther bekanntlich eine strohene Epistel genannt. Warum eigentlich? Warum war sie strohend für Luther? Und jetzt wird's ganz wichtig. Sein Hauptproblem mit dem Jakobusbrief war nicht das berühmte Kapitel 2 mit den Glauben und den Werken. Die fand er nicht toll. Aber es war nicht sein Hauptproblem. Sein Hauptproblem war nicht, dass er am Jakobusbrief etwas falsch gefunden hätte. Er hat den Jakobusbrief übrigens sehr gelobt, weil er, ich zitiere, gar keine Menschenlehre setzt und Gottes Gesetz hart treibet. Zitat Ende. Sein Hauptproblem am Jakobusbrief war, dass ihm am Jakobusbrief etwas gefehlt hat. So gut er alles andere fand, aber es hat ihm etwas gefehlt. Was? Er hat gesagt, wenn ein Apostel schreibt, so Luther, dann erzählt er von Christus. Punkt. Und das tut der Jakobusbrief nicht. Luthers Meinung nach. Er schweigt von Christus so gut wie völlig. Er treibt ihn nicht. Das heißt einfach, er lehrt nicht von ihm. Er würde dort nichts finden von Jesu Leiden, seiner Auferstehung, seinem Amt und seinem Geist. Aber die Schrift treibt Christum. Und da dieses Schreiben, so gut er es findet, das nicht tut, setzt er es an das Ende des Kanons. Mit der Offenbarung war es ganz ähnlich. Da hat er inhaltlich überhaupt keine Bedenken gehabt. Er hat sich nur gewundert, dass hier ein Apostel Visionen erzählt, anstatt, ich zitiere, in klaren, dürren Worten Christus zu predigen. Er hat sein Urteil über die Offenbarung allerdings revidiert. Spät. So, also der Hintergrund ist ein ganz anderer. Der Hintergrund ist ein ganz anderer. Es geht also hier nicht drum, mit dieser Formel, was Christum treibt, jetzt jede Schriftaussage mit vorgehaltener Waffe zu fragen, treibst du Christum oder nicht? Und wenn du es nicht tust, fliegst du raus. Das war bei Luther nie intendiert und er hat es so auch nie gemacht. Man kann Luthers Urteil über den Jakobusbrief in Frage stellen, aber das ist nicht das Thema. Wichtig ist nur, dass man mit Luthers Formel das nicht machen kann, was ganz, ganz viele mit ihr machen. Und wenn Sie jetzt denken, das ist ja, vielleicht ist das so eine Spezialthese von dem Hengele. Ich erlaube mir zu behaupten, dass ich bisher noch jeden Theologen überzeugt habe, dass meine Lutherdeutung richtig ist. Und ich habe mit vielen drüber gestritten. So, den zweiten Holzweg lasse ich mal weg. Und jetzt, was folgt daraus für einen Weg zum Herzen der Schrift, wenn ich akzeptieren möchte, dass Christus wirklich diese Mitte der Schrift ist? Und dann, für mich ganz wichtig, die Schrift als Richterin unseres Denkens. Wer in Jesus die Mitte der Schrift erkannt hat und ihm glauben und nachfolgen will, der kann das Schriftwort, das von ihm zeugt, nicht in irgendeiner Weise meistern wollen, selbst in bester Absicht. Sondern er bleibt im Lesen der Bibel Schüler. Das griechische Wort für Jünger heißt nichts anderes als Schüler. Und das bedeutet, dass er immer bereit sein muss, sein Denken, auch sein frommes Denken, im Hören auf die Schrift ändern und korrigieren zu lassen. Das klingt trivial, ist aber unendlich wichtig, auch für unsere Arbeit in der Studentenmission. Und jetzt ein paar Erfahrungen aus dem Gemeindealltag. Stellen Sie sich einen Bibelabend vor zu Markus 2, 1 bis 12. Das ist die Geschichte der vier Freunde, die den Gelähmten durch das Dach lassen. Und ein interessanter Zug dieser Geschichte ist, dass nirgendwo vom Glauben des Gelähmten berichtet wird. Nur von dem seiner Freunde. Und der Gelähmte spricht auch während der ganzen Erzählung nicht ein einziges Wort. Und jetzt vergibt Jesus diesem Mann einfach so seine Sünden. Einfach so, ohne Gespräch, ohne einleitende Worte. Und ich kann mich gut an einen Bibelabend der ersten Gemeinde, in der ich Dienst getan habe, erinnern, als es um diesen Text ging. Und das hat einen gewissen Aufstand provoziert. Der hat ganz sicher geglaubt und dem hat seine Sünden auch ganz sicher leid getan. Möglich. Es steht noch nicht da. Wir brauchen ein System, das uns irgendwie gut und schlüssig vorkommt. Aber verstehe ich auch irgendwo. Aber als erstes müssen wir als Schüler der Schrift und als die, die zu Jesu Füßen sitzen wollen, wenn sie Bibel lesen, müssen wir es einfach mal so nehmen, wie es da steht. Und intensiv so wahrnehmen. Ein weiteres Beispiel. 1. Mose 4, Kain und Abel. Gott nimmt das Opfer Abels gnädig an, nicht das von Kain. Der Text, 1. Mose 4, nennt keinen Grund. Und es drängt uns, einen solchen Grund zu suchen. Gott soll ja auch nicht jetzt ungerecht dastehen. Unser Denken braucht das, aber die Geschichte braucht es nicht. Denn das nähme der Geschichte gerade ihre Spitze. Es geht nicht um das Warum, sondern es geht im Letzten um den gottgemäßen Umgang gerade mit dem Unglück, das wir nicht nachvollziehen können. Geht er dann auch weiter? Warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Also machen wir die Geschichte nicht durch unsere Systeme ganz nebenbei auch weniger spannend, sondern hören wir der Schrift zu, ganz genau in dem, was sie sagt und in dem, was sie nicht sagt. Wenn wir die Schrift mit unseren Systemen meistern wollen, dann verlieren wir sie. Aber die Schrift lesen, deren Mitte Jesus ist, bedeutet wirklich sein Jünger, sein Schüler zu sein und zu bleiben. Und es bedeutet, dass ich stets damit rechnen muss, dass vor ihr auch meine scheinbar so guten Denksysteme keinen Bestand mehr haben. Wenn wir gegenüber dem Bibeltext auf unsere Systeme beharren, dann wird das schnell zu dem, Kollege hat mir mal den Begriff verraten, dann wird es zu frommer Bibelkritik. Und die ist auch schlecht. Weiteres Beispiel, einige von uns werden in der Verantwortung des Predigtdienstes stehen. Fast alle von uns, denke ich, halten Andachten, da und dort Bibelarbeiten. Und auch da müssen wir aufpassen, weil ich glaube, diese Versuchung frommer Schriftkritik ist groß. Eine typische Begebenheit. Ein Freund, den ich selten sehe, hatte mich besucht und wir haben, wie man es dann an so einem Sonntag macht, so ein bisschen Gottesdiensthopping betrieben, sind in eine Gemeinde gegangen, die ich vorher noch nicht kannte. Mein Freund ist, muss ich dazu sagen, Altphilologe, also ein Mensch, der geübt ist, mit Texten umzugehen. Und der Prediger in dieser Gemeinde sprach über 1. Petrus 2, 1 bis 5. Da geht es ums Wachstum der Gemeinde zur heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer opfert und so weiter. Und im zweiten Vers heißt dann: Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Und der Prediger ist irgendwie an dem Wort Kindlein hängen geblieben und sprach dann vom Kind Gottes werden. Von der Freude der Eltern über Neugeborenes, das hat er dann als Bild verwendet für die Freude Gottes, wenn jemand Kind Gottes wird und so weiter. Er sprach über das Staunen, über das Wunder der Geburt und er hat es gut getan und engagiert. Und es waren alles wichtige, zentrale Aussagen, sie standen nur nicht in diesem Text. Und nach dem Gottesdienst kam ein Altphilologe auf mich zu, dessen Gesicht Bände gesprochen hat. Nochmal, wichtige Wahrheiten, die gepredigt werden müssen. Aber der Reichtum der Schrift ist so groß, dass wir aufpassen müssen, dass wir ihn nicht durch unsere Systeme enorm verkleinern. Und der Text nur noch ein assoziatives Sprungbrett für unsere Gedanken ist. Eine große Gefahr im Pfarramt. Ich habe meine Lieblingsgedanken und will sie in jedem Text wiederfinden. Normal erzählt man einen Witz immer am Anfang von einem Vortrag, ich erzähle ihn jetzt. Zwei Pfarrerssöhne sollen sich mal gestritten haben, welcher Vater der bessere Pfarrer wäre. Der eine sagt, mein Pfarrer kann über jeden Text der Bibel eine Predigt halten. Der andere antwortete, und meiner kann über jeden Text der Bibel dieselbe Predigt halten. Und wir haben dann nicht mehr den Wortschatz, von dem wir hier auf der ganzen Konferenz sprechen, sondern es wird immer kleiner. Christus als Mitte der Schrift heißt diesen ganzen Schatz heben. Das ist riskant. Riskant deswegen, weil es bedeuten kann, ich muss mein eigenes System, also jetzt nur noch jedes zweite Wort, aber ich bin auch tatsächlich am Ende. Also, ich hoffe auf SMD-Gruppen und bete für sie, die wieder lernen, wirklich auf die Schrift zu hören. Freue mich an vielem, was man hier erleben kann. Danke für die Aufmerksamkeit.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!